Damen und Herren, liebe Freunde, wenn wir uns die gegenwärtige und wohl auch voraussichtliche energiewirtschaftliche und energiepolitische Lage durchaus auch im weltweiten Maßstab betrachten, dann gibt es zwei Nachrichten dazu, zwei Hauptnachrichten, eine positive und eine negative. Und wie üblich, wenn es eine positive und eine negative gibt, soll man die negative zuerst nennen. Die negative ist, das Erdöl geht zu Ende und das Erdgas auch. Die positive Nachricht ist, das Erdöl geht zu Ende und das Erdgas auch. Es ist völlig klar, dass es eigentlich unvorstellbar wäre, wenn es noch was passieren würde, wenn es noch sehr viel mehr üppiges, billig zu förderndes Potenzial an fossilen Kraftstoffen unter der Erde gäbe. Die Orientierung auf diesen Verbrauch, die Fixierung darauf wäre noch hemmungsloser, als sie ohnehin schon ist. Und bei allen Diskussionen über die Reservelage sollte man nicht vergessen, die ökologische Belastungsgrenze unserer Ökosphäre, von der alles andere abhängt, ist zeitlich gesehen vor der Erschöpfungsgrenze. Und das auch, wenn man die Erschöpfungsgrenze zeitlich relativ eng markieren würde. So, damit können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir sind in den nächsten 3 bis 4 bis 5 Jahrzehnten vor einer Herausforderung, wie sie seit Beginn des Industriezeitalters noch nie da gewesen ist. Die größte seitdem und wahrscheinlich sogar eine zivilisatorische Herausforderung, weil ja ohne Energie nichts geht, wie sie auch in dieser Form vielleicht früher mal einigen lokalen Gesellschaften begegnet war, aber noch niemals der Welt insgesamt. Denn bevor das fossile Zeitalter zusammen mit der Industrialisierung begann, war ja bekanntlich die erneuerbare Energie und hier vor allem die Bioenergie die einzige, die tatsächlich als Energieträger benutzt worden ist. Und überwiegend, wie gesagt, Bioenergie. Und die Verkehrsverhältnisse waren noch relativ schlecht. Die Transportkapazitäten waren gering, die Geschwindigkeit war gering, es gab ja auch noch keine Motoren, die Straßenverhältnisse waren wesentlich schlechter und das hatte zur Folge, dass ein Siedlungsgebiet eigentlich kaum größer werden konnte bei durchschnittlichem natürlichem Wachstum in der Umgebung. Kaum größer werden konnte als vielleicht 50.000 Einwohner, das waren schon Großstädte, weil zum Meer die Ressourcenzuführung aus der verfügbare Ressourcennutzung aus dem jeweiligen Nahbereich von maximal 30, 40, 50 Kilometer nicht möglich war. Dort, wo Städte noch größer werden konnten, handelt es sich in der Regel um wenige Hafenstädte, die auch eine Zentralfunktion hatten, weil immerhin über den Schiffstransport noch größere Volumen importiert werden konnten an Nahrungsmittel und an Energieressourcen. Dort, wo diese Wachstumsgrenze, dasselbe bezieht sich auch auf Wasser, diese Wachstumsgrenze, die vorgegeben war, missachtet wurde, und das war auch im Altertum relativ oft der Fall, musste irgendwann ein Siedlungsgebiet schlicht und einfach aufgegeben werden. Der Grund, warum Archäologen heute noch fast jedenfalls baulich intakte Städte ausgraben, wo offensichtlich keine Zerstörung vorlag, sondern schlicht und einfach nur geflohen worden ist, weil es nicht mehr möglich war, aufgrund der Ressourcenerschöpfung dort zu existieren. Und durch die Entwicklung der modernen Transportsysteme wurde diese Begrenzung Zug um Zug überwunden und es entwickelte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts dann die Vorstellung, als es Eisenbahnen gab und immer größere Schiffstransportkapazitäten und dann auch noch die Flugzeuge und natürlich dann die Straßen, Infrastruktur mit großen Transportkapazitäten. In dieser Zeit entwickelte sich das Gefühl, es gäbe keine Grenzen mehr der Ressourcenverfügbarkeit. Und das Problem, das sich heute stellt, ist insofern eines, das viele neu erscheint. Das einzig Neue daran ist aber, dass das, was früher einzelnen lokalen oder regionalen Gesellschaften passiert ist, inzwischen der Welt insgesamt droht. Das ist die Situation von heute. Und der erste deutsche Chemie-Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald schrieb im Jahr 1909 in seinem Buch Der energetische Imperativ den orakelhaften Satz auf, ungefähr wörtlich zitiert: Wir sind gerade dabei, von einem unverhofften Kapital in Form fossiler Brennmaterialien, das wir unter der Erde gefunden haben, zu leben. Dieses Kapital wird sich relativ schnell aufbrauchen. Und dann kommt der Schlüsselsatz: Dauerndes Wirtschaften ist ausschließlich über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich. Ostwald konnte wie andere Zeitgenossen nicht daran denken, konnte keine Prognose wagen, damals schon gar nicht, wann denn nun genau diese Erschöpfung eintreten würde. Er dachte möglicherweise in den Zeiträumen von mehreren Jahrhunderten, weil er natürlich nicht ahnen konnte, dass im 20. Jahrhundert die Weltbevölkerung sich vervierfachen würde und gleichzeitig ist durch industrielle Entwicklungen, durch technologische Entwicklungen zu einem Massengütereinsatz kam, von immer mit Energieverbrauch verbunden, nicht nur bezogen auf das Automobil, nicht nur bezogen auf das den dann kommenden Flugverkehr, sondern natürlich auch bezogen auf zahllose Strom- und sonstige energieverbrauchende Geräte, die eingesetzt worden sind. Die Folge ist, dass das 20. Jahrhundert in eine Energieorgie hineingesteigert ist und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Menschheit doppelt so viel Energie verbraucht worden ist, wie in der gesamten Zivilisationsgeschichte zuvor. Und zu denken, dass mit den Diskussionen, die in den 70er Jahren eintraten, vor dem Hintergrund des Schocks der Ölkrise, die ja damals politisch induziert war und immerhin fast 9 Jahre dauerte, dass seitdem Grundlegendes daraus gelernt worden sei, ist ein großer Irrtum. Denn auch wenn dann schließlich sogar noch, was in den 70er Jahren nicht der Fall war, die Klimadiskussion seit den 90er Jahren hinzugekommen ist, so ist der Tatbestand nicht zu verleugnen oder sollte nicht verleugnet werden, damit man sich nicht Sand in die Augen streut, dass zwischen 1990 und 2005 parallel zu in dieser Zeit 11 stattfindenden Weltklimakonferenzen von Regierungen der fossile Energieverbrauch nochmals um 50% weltweit gesteigert worden ist. Also in einem Tempo wie noch nie zuvor. Das heißt, wir rasen auf eine dramatische Entwicklung zu. Und bis jetzt ist es nicht aufgehalten worden. Und die Instrumente, die ergriffen worden sind, um dieses aufzuhalten, sind offensichtlich ungenügend. Dieses gilt für die meisten Regierungen. Es gilt auch für die Ebene der internationalen Institutionen, die in ihren Möglichkeiten, hier etwas zu gestalten, weit überschätzt werden. Und im Widerspruch dazu steht, dass immer mehr Erwartungen darauf projiziert werden, weil man denkt, wenn sich bei einer internationalen Konferenz Rio, Johannesburg oder wo auch immer 50.000 oder 60.000 Leute versammeln, dass die Zahl der Teilnehmer irgendwie das Ergebnis substanziell anreichern könnte. In der Regel ist genau das Gegenteil der Fall. Es findet dort ein großer Basar statt und ein großes Gefeilsche um Lastenverteilung, weil man dort immer noch dem Vorurteil aufsitzt, das zu einer geistigen und praktischen Lähmung geführt hat, dass nämlich der Weg zu einer anderen Energiebasis eine wirtschaftliche Last sei, die nur zu verantworten sei, wenn man sie gemeinsam trage und dann über Burden Sharing, wie es so schön heißt, dazu übergehen würde, sich diese Dinge dann nach dem Motto alle oder keiner gemeinsam vorzunehmen. Und kein Wunder, wenn einem die Zeit unter den Händen zerrinnt, weil dieser Ansatz schlicht und einfach falsch ist. Er ist falsch. Er ist so falsch wie, ja, das ist jetzt nicht das Hauptthema dieser Tagung, aber es gehört zu den Ablenkungsinstrumenten, wie das Kyoto-Protokoll falsch strukturiert ist. Das Kyoto-Protokoll mit seinen flexiblen Instrumenten führt dazu, dass die Minimalgrenze, die im Gefeilsche, die Minimalverpflichtung, die im Gefeilsche über viele Jahre hinweg entstanden ist, nämlich dass die Industrieländer 5% ihrer klimabezogenen Emissionen reduzieren sollen, sobald sie dem Vertrag beigetreten sind, dass diese Minimalgrenze, die ja nicht gewährleisten kann, dass die Klimagasbelastung zunimmt bis zum Stichjahr 2012, die nicht gewährleisten kann, dass das verhindert werden kann, eine solche Zunahme. Diese Minimalverpflichtung wird de facto zur Obergrenze, weil es über die flexiblen Instrumente, die ja einen Anreiz darstellen sollen, dass man etwas macht, dafür kriegt man einen Bonus. Das heißt, durch diesen finanziellen Anreiz wird de facto die Minimalverpflichtung, die weit hinter dem Problem hinterherhängt, zur Obergrenze. Denn derjenige, der mehr macht, kriegt dafür keinen finanziellen Bonus mehr. Das wird man jetzt noch nicht merken, das wird man erst merken, wenn tatsächlich diese Minimalverpflichtung an ihre Erfüllung kommen, stoßen würde, irgendwann im Jahr 2009, 10, 11 oder 12. Falls es nicht an ihre Erfüllung stößt, dann wird man es nicht merken, dann sind wir aber eben bei einem jämmerlich niedrigen Ziel, das weit hinter den Problemen hinterherhängt. Nach wie vor ist auf der internationalen Ebene auch eine Verseuchung im Spiel, eine geistige Verseuchung, vor allem ausgehend von den etablierten Energieinstitutionen wie der Internationalen Energieagentur. Es hat keinen Zweck, darum herumzureden, aus lauter diplomatischer Vorsicht oder Rücksicht, die den Regierungen systematisch Sand in die Augen streut und viel zu unkritisch zitiert wird, auch von vielen Umweltinstituten in ihren Gutachten, so etwa der jüngste World Energy Outlook des Jahres 2005, in dem in Bezug auf Erdöl gesagt wird, es wird noch eine weitere Verbrauchssteigerung bis zum Jahr 2030 um 60% von heute an geben. Und man begründet diese 60% dann damit, dass ein Preisniveau unterstellt wird von bis zum Jahr 2030 $40 pro Barrel. Das heißt, es handelt sich hier um ein Märchenbuch, das vorgelegt wird, das wissenschaftlichen Anspruch erhebt, an dem aber sich trotzdem sehr viele Regierungen orientieren und dieses zum Abwiegeln benutzen gegenüber den Anforderungen, die ihnen gestellt sind, um tatsächlich an dieses Problem, das sich hier stellt, in umfassender Weise heranzukommen. Und wenn man sich dann bestimmte Institute anschaut, wie die ihre Berechnungen machen, so wird es im Grunde genommen so, dass man nicht weiß, ob man lachen oder heulen soll. Dann wird also, nur ein Beispiel zu nehmen, dann wird also von einigen behauptet, unter dem Boden von Grönland würde Öl sein. Und die meisten sagen, das gibt's nicht. Es gibt keinen einzigen Beleg, aber da das einige behaupten, wird gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist 5%. Dann haben die das behauptet haben, aber keinen Beleg, haben sogar noch irgendwie eine Potenzialgröße genannt. Und dann wird dann so vorgegangen bei den Analysten, man nimmt den Mittelwert zwischen 0% und zwischen 5% Wahrscheinlichkeit, nur 5% und 100% Potenzial, das unterstellten Potenzial, und nimmt den Mittelwert. Und dieser Mittelwert fließt dann in die Reserveberechnungen ein. Und das ist alles kein Witz, das passiert. Das passiert und wird entsprechend zitiert. Und zwar durchaus von angesehenen Institutionen, die alle nicht merken, dass sie von einer einzigen Datenquelle leben. Nämlich die Datenquelle einiger Mineralölkonzerne und die Datenquelle einiger Ölförderstaaten. Diese sind aber daran interessiert, im Zweifelsfall mehr Reserven anzugeben, als sie haben, weil das sofortige Auswirkungen hat auf den Börsenkurs und auch auf die Kreditwürdigkeit von Staatskrediten seitens der Ölförderländer. Mit anderen Worten, wir müssen unter Umständen damit rechnen, dass die Reserveannahmen höher als die Realität sind und nicht niedriger als die Realität. Zumindest bezogen auf die konventionellen fossilen Energiepotenziale und was die nicht konventionellen anbetrifft, die jetzt wieder hochgehoben werden, Ölschiefer und Ölsende, so wird systematisch ignoriert, dass dieses natürlich immense zusätzliche Kosten hervorruft, so dass sich das nur, wie es so schön heißt, rechnet, wenn der Flüssigerdölpreis noch weiter deutlich steigen würde und welche Umweltauswirkungen das hat. Ob das überhaupt mit der Frage der Wasserreserven übereinstimmt, wenn man mit Dampfprozessen zum Beispiel dazu übergehen will, aus Ölsenden das Erdöl rauszuholen. Alles ist undiskutiert. Es wird beiseite gewischt, weil man nicht wahrhaben will, was tatsächlich passiert. Dasselbe gilt dann für diese ganze Erdgasproblematik, denn etwa die Bedürfnisse nach russischem Erdgas, die es ja nicht nur der Europäischen Union gibt, die gibt es ja auch in China, die gibt es ja auch in Indien, die gibt es ja auch in Japan. Die Bedürfnisse sind deutlich höher als die russischen Reserven. Alleine die Bedürfnisse der EU-Länder nach russischem Erdgas sind höher als die russischen Reserven. Und wenn man sich trotzdem auf dieses Geschäft so intensiv einlässt und davon abhängig macht, als Anbieter oder Empfänger besteht die große Gefahr, dass man diese Reserven künstlich erweitern will, indem man zum Beispiel in die Permafrostgebiete in Russland geht oder die Amerikaner spiegelbildlich an die Permafrostgebiete des nördlichen Kanada. Und die Permafrostgebiete, in denen ja Methanhydrate sind, also vereistes Methan, wenn man die mal in Bewegung bringt, kann keiner garantieren, was passiert. Denn wenn dieses Potenzial, das ja extrem schwer zu fördern ist, wenn dieses Potenzial sich mal von selber freisetzt, weil die Temperaturen dort, weil man eingegriffen hat, nicht mehr aufrechterhalten werden können, dann kann ein Klimakollaps passieren, ohnegleichen, wenn man weiß, dass ein Methanmolekül die 20- bis 30-fache klimavernderte Wirkung hat im Verhältnis zu einem CO2-Molekül. Also trotz allem, es wird versucht, so lange wie möglich weiterzumachen wie bisher. Und auf der anderen Seite heißt es, alle sind jetzt für erneuerbare Energien. Alle. Und da muss ja irgendwas nicht stimmen. Und es wird in der Tat viel zu wenig unterschieden zwischen Lippenbekenntnis und dem, was wirklich geschieht. Längst sind Public Relation Agenturen am Werk hoch bezahlt, die klassische Strategie des Begriffebesetzens ergriffen haben, die also dazu übergehen, die Ökobegriffe auf das herkömmliche Energiesystem anzuwenden. Viele Umweltaktivisten denken, aha, jetzt haben sie es verstanden, jetzt machen sie mit. Die Zeit der Konfrontation ist vorbei. Schauen wir uns aber die Durchsetzungsversuche etwa bei Biokraftstoffen in der Bundesrepublik Deutschland unter den Rahmenbedingungen des jetzt noch gegebenen Gesetzes an, sehen wir, dass in jedem kleinsten Schritt erbitterter Widerstand geleistet wird. In jedem kleinsten Schritt. Dazu werden wir vor allem nachmittags noch reden, wenn es um die Frage der Biokraftstoffsteuer beziehungsweise Beimischungspflicht geht, denn das ist eines der heißesten Themen. Wenn hier etwas falsch gemacht wird, ist eine verhängnisvoll falsche Wegentscheidung im Spiel, die verhindert werden muss, aber dazu werde ich auch selbst nachmittags und einige andere, wie Herrn Josef Fell und Herr Klein und sicherlich auch einige Diskussionsteilnehmer, noch einiges mehr sagen. Aber das Herunterspielen konnte man sehr deutlich feststellen, in einem Satz, in dem ersten Satz des Abschlusskommuniqués der Weltenergiekonferenz. Die Weltenergiekonferenz ist die alle 3 Jahre stattfindende Konferenz des Energieweltrats. Der Energieweltrat ist keine UNO-Organisation, sondern ist das Familientreffen, man könnte es auch auf Italienisch übersetzen, das Familientreffen der internationalen Energiegroßwirtschaft. Und die haben in ihrem Abschlusskomitee in Sydney im September 2004 in 42 Sätzen für das, was sie tun, 9-mal den Begriff Nachhaltigkeit gebraucht. Aber viel interessanter noch war der erste Satz. Der erste Satz lautet, und damit haben wir es zu tun, der erste Satz lautet, kein Energieträger darf ausgeschlossen werden, keine Energieoption darf ausgeschlossen werden, keine darf idolisiert werden und keine darf dämonisiert werden. Übersetzt heißt das, nachhaltig sind alle Energien, fossile Energien, Atomenergie wie erneuerbare Energien. Zweitens heißt es, man soll gefälligst die erneuerbaren Energien nicht idolisieren. Und drittens heißt es, man soll gefälligst, was immer da passiert, im Zusammenhang mit Klima oder atomaren Unfallgefahren, man soll gefälligst die Atomenergie oder die fossilen Energien nicht dämonisieren. Alles ist gleich. Und wenn alles gleich ist, alles hat seine Probleme. Und wenn alles gleich ist, dann entscheidet der Markt. So wird sich das gedacht und so wird auch die entsprechende Diskussion geführt. So, warum das alles trotz der grundlegenden Erkenntnisse, die es gibt? Und dieses führt zu einer zweiten grundlegenden Feststellung, die man nicht oft genug wiederholen kann. Und dieses ist die Feststellung, dass die Energiediskussion schwerwiegend bis heute darunter leidet, dass sie geführt wird im isolierten Vergleich der Kosten einzelner Techniken und dass keine Systemdiskussion geführt wird. Mit Systemdiskussion ist gemeint, dass man ein Energiesystem in seiner Gesamtheit betrachtet, von der Stelle aus, wo man sich diese Energie aneignet oder sie für uns angeeignet wird, bis zu dem Punkt, wo diese Energie letztlich eingesetzt, also genutzt wird und den dann eingetretenen jeweiligen Folgen. Das ist eine Systembetrachtung. Wer immer nur ein einzelnes Element, etwa die Kosten für eine Kraftwerkskapazität im Verhältnis der verschiedenen Optionen, die es dann gibt, miteinander vergleicht, ist zwangsläufig falsch, gibt zwangsläufig einen falschen Eindruck wieder, weil er so tut, als sei vorher und nachher in dem Energiefluss von der Aneignung bis zum Endverbrauch alles dasselbe. Es wird also unterstellt, als sei das Energiesystem, wie wir es heute haben, in seiner Form eigentlich in Ordnung, im Wesentlichen in Ordnung, hier und dort ergänzungsbedürftig, aber eigentlich und im Kern neutral gegenüber allen verschiedenen Energiequellen. Und das ist der große Irrtum der Energiedebatte. Der Energiedebatte von der Wissenschaft bis zur Energiepolitik bis zur Energiewirtschaft. Der große Irrtum deshalb, weil ein Energiesystem, ein jeweiliges Energiesystem nicht neutral sein kann aus physikalischen Gründen gegenüber den verschiedenen Energien. Es geht gar nicht. Ein Energiebereitstellungssystem muss zugeschnitten sein auf die Energie, die es bereitstellt, in ihrem Energiefluss, auf die Energie mit dem Energiefluss und der Energiequalität bzw. der Energieart. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Entscheidung, die Entscheidung über die Wahl der Energiequelle. Haben wir uns für eine Energiequelle entschieden, ergibt sich fast alles andere zwangsläufig von selbst. Weil daraus ergeben sich ganz spezifische, unverwechselbare, kaum austauschbare Anforderungen an die Bereitstellung dieser einen Energie. Die Wahl der Energiequelle entscheidet insofern darüber, nicht nur über Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, über die Frage Dauerhaftigkeit oder Vorläufigkeit der jeweiligen Quelle, über Umwelt oder Nicht-Umwelt. Sie entscheidet auch über die Frage, sind Fördertechnologien notwendig? Und wenn ja, welche? Sind die optimalen? Sie entscheidet darüber, sind Infrastrukturen zum Transport erforderlich? Und wenn ja, welche? Und wie weiträumig müssen sie sein? Sie entscheidet darüber, welche Energiewandlertechniken sind notwendig, um diese eine Energie umzuwandeln in andere Energieformen bis hin zur Nutzenergie. Sie entscheidet damit auch über die Größe von Kraftwerken, die optimale Größe, betriebswirtschaftliche Größe von Kraftwerken. Sie entscheidet damit über den Verteilungsaufwand, der notwendig ist. Sie entscheidet sogar über die Unternehmensform, die geeignet ist, solche Energie herbeizubringen. Denn es ist klar, dass ein mittelständisches Unternehmen nicht in der Lage ist, Erdöl und Erdgas aus dem Kaukasus oder von der arabischen Halbinsel nach Mitteleuropa, Japan oder Nordamerika zu bringen. Es ist aber sehr wohl in der Lage, Bioenergie aus einem Umland in die Stadt zu bringen. Das ist der große Unterschied. Das heißt, selbst die Unternehmensform ist entscheidend, geprägt von der jeweiligen Energiequelle, die bereitgestellt wurde. Und es ist deshalb überhaupt kein Zufall, dass wir es heute im Zuge der nahenden Erschöpfung von Erdöl und Erdgas an allererster Stelle mit einem Konzentrationsprozess ohnegleichen zu tun haben. Beides hängt eng miteinander zusammen. Denn je mehr wir uns der Erschöpfung nähern, desto mehr hängt ja das Angebot, die Angebotsmöglichkeit von relativ weniger werdenden Quellen ab. Das sind dann in der Regel dann die großen Quellen. Mit dem darauf bezogenen Infrastrukturaufwand. Das heißt, im Zuge des Auslaufens dieser Energiepotenziale, einhergehend auch mit der entsprechenden Verteuerung, muss sich dieses Bereitstellungssystem unternehmerisch noch weiter konzentrieren, um überhaupt lebensfähig zu bleiben. Sie müssen fusionieren, sie müssen sich rechtzeitig absichern, und zwar durch Konzentration. Und auch durch Multiplizierung ihrer Aktivitäten, sodass Stromversorger zunehmend auch Gaslieferant werden, Gaslieferanten zunehmend auch Kraftwerksbetreiber, Öllieferanten auch Kraftwerksbetreiber und so weiter. Das heißt, es findet das, was vorher schön separiert organisiert worden ist, findet zunehmend in einem integrierten Verfahren statt, um auf diesem Wege der nahenden Verknappung unternehmerisch zuvorkommen zu können oder dabei überleben zu können durch Größenwachstum. Insofern kann man sagen, dass das, was eine Sinnestäuschung hervorruft, nämlich dieses ständige Anwachsen von herkömmlichen Energieanbietern und den Eindruck erweckt, die werden immer stärker, im Grunde genommen das Anzeichen bevorstehender Agonie ist. Und dieses ist meines Erachtens klar erkennbar. Es sollte niemanden entmutigen oder dazu veranlassen, möglicherweise die Orientierung der erneuerbaren Energien auf die für diese geeigneten Strukturen zu unterlassen. Denn genau darum geht es den herkömmlichen Energieanbietern. Zu tun, als würden sie die Energieobjektivität verkörpern, so treten sie in jeder Fernsehveranstaltung, in jedem Interview auf, als wären sie der neutrale Sachverstand und nicht Interessenvertreter eines ganz bestimmten strukturellen Interesses. Und wenn Sie sich erneuerbaren Energien widmen, dann versuchen Sie das in einer Form zu tun, die in Ihre System, in Ihr Systemmuster passt und in Ihre Kalkulationskriterien passt. Sie versuchen dann also, erneuerbare Energien zurechtzuschneiden auf die Funktionskriterien fossiler oder atomarer Energieversorgung. Und das geht logischerweise schief. Vor allem aber ist nie der Zeitpunkt erreicht, nie, an dem ein herkömmliches Energiebereitstellungssystem mit all seinen Faktoren zum gleichen Zeitpunkt sich abgeschrieben hat. Das ist nie erreicht. Da die Investitionen dazu ja nie am selben Tag gemacht worden sind, sondern es sind ja ständig, ein ständiger Prozess von Erneuerungsinvestitionen, Erweiterungsinvestitionen, so dass im Grunde genommen dieses stark verkettete System aus betriebswirtschaftlichen Gründen sich selbst dazu verurteilt, so lange weiterzumachen, wie es nur irgendwie geht. Und alles, was das stört, als Bedrohung zu betrachten. Und deswegen gibt es ja dieses seit vielen Jahren merkwürdige Muster, dass etwas, was nach außen hin als nicht nennenswert hingestellt wird, lange Zeit erneuerbare Energien, gleichzeitig so intensiv zu bekämpfen. Manche Kongresse dienen ja fast ausschließlich der Abwehr erneuerbarer Energien, dem Sammeln von den erkünstelten Argumenten, von des Verbreitens von Desinformationen. Etwas, was angeblich sowieso nicht ernst zu nehmen ist, muss man nicht so intensiv herunterreden. Aber es wird intensiv heruntergeredet, weil man es viel ernster nimmt. Und zu Recht viel ernster nimmt. Und dieses bedeutet eben, wir haben es mit der grundlegenden Differenz zu tun. Energieverbrauch ist überall, wo Menschen arbeiten und leben, also dezentral. Herkömmliche Energien finden wir an wenigen Plätzen der Welt und dann wird die lange Energiekette geknüpft. Erneuerbare Energien sind nicht an wenigen Plätzen der Welt zu finden, man findet sie quasi überall in unterschiedlicher Intensität. Jedenfalls ist es ganz, ganz breit gestreut. Und insofern sind, da es auch um eine andere Energiequalität geht, andere Energiewandlertechniken und so weiter, sind bestimmte Strukturen, Elemente der herkömmlichen Energieversorgung überflüssig für erneuerbare Energien und die Bereitstellungsformen, die Unternehmensformen werden andere. Das ist die strukturelle Herausforderung. Erneuerbare Energien führen zum Strukturwandel der gesamten Energieversorgung. Das ist die Konsequenz. Das ist aber nicht zwangsläufig, sondern das wäre nur die rationale, in sich schlüssige Konsequenz. Aber wir kennen aus viele Beispiele aus der Wirtschaftsgeschichte, die so gelaufen sind, dass man etwas hochkomplex und teuer gemacht hat, was auch einfach und billig gegangen wäre. Und zwar, weil es nie nur um wirtschaftliche Rationalität, sondern um Selbsterhaltungsinteressen und sonstige Dinge geht. Also es ist nicht zwangsläufig. Und diese Nicht-Zwangsläufigkeit zeigt sich an einem Beispiel. Und das ist die Entwicklung der modernen Landwirtschaft auch ohne Energie. Die herkömmliche Energieversorgung musste zwangsläufig, weil es wenige Quellen für den Energieverbrauch überall gibt und sich dieses Energiesystem durchgesetzt hatte, weltweit zu einer Entkoppelung der Räume des Energieverbrauchs von den Räumen der Energiegewinnung führen. Aus physikalischen Gründen, solange man an diesen Energien festhält. Weltweit. Mit erneuerbaren Energien haben wir die Chance, alle Volkswirtschaften eine Rückkopplung der Räume des Energieverbrauchs mit den Räumen der Energiegewinnung. Neben der Chance zu einer umweltfreundlichen Energieversorgung. Offensichtlich steckt hierin die Chance für größere wirtschaftliche und soziale Stabilität. Offensichtlich. Aber es ist eben nicht zwangsläufig, dass etwas, was für einen dezentralen Bedarf, den es überall gibt, bereitgestellt wird, aber auch und gleichzeitig dezentral, also in derselben Region, erzeugbar ist, dass dieses automatisch die Rückkopplung auslöst. Das ist eben genau die Entwicklung der modernen Landwirtschaft. Denn was für erneuerbare Energien gilt, gilt ja eigentlich auch für Nahrungsmittel. Hat immer gegolten. Nahrungsmittel werden dort verbraucht, wo Menschen arbeiten und leben. Sie leben an zahllos unterschiedlichen Stellen. Alle brauchen es täglich. Und es ist Energie für den Energieträger Mensch. Und trotzdem hat eine Globalisierung der Landwirtschaft stattgefunden mit einer systematischen Verdrängung von landwirtschaftlichen Betrieben und der Entstehung von Lebensmittelkonzernen, von denen es heute so viele gibt, wie es große Mineralölkonzerne gibt. Zahlenmäßig sogar noch etwas mehr, dafür im Einzelnen nicht ganz so umsatzstark. Also hier ist etwas, was eigentlich strukturwidrig ist und sinnwidrig ist, trotzdem passiert. Trotzdem passiert. Das heißt, wenn es jetzt um die Thematik geht, der Landwirt als Energie- und Rohstoff wird, kann es, wenn die Weichenstellungen falsch gestellt sind, auch passieren. Es sollte nicht passieren. Es ist in jedem Fall das Suboptimale, wenn hier eine Kopie dessen stattfindet, was sich auf dem Nahrungsmittelmarkt weltweit entwickelt hat. Es ist suboptimal. Und ob es tatsächlich in jedem Fall besser ist als die herkömmliche Energieversorgung, wenn sich so eine Globalisierung herausbildet, muss man sogar in Frage stellen. Das Einzige, was nur dafür sprechen wird, dass man es macht, dass man es dann dauerhafter hätte und man nicht der Energiefalle, in die Energiefalle kommen könnte, der sich erschöpfenden fossilen Energiepotenziale. Dafür kann die Ökologiefalle trotzdem bestehen. Und die dann irgendwann aber auch eine Ressourcenfalle ist, wenig später. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig, dass das, was sich viele erhoffen, nämlich, dass es zu einer Revitalisierung der Landwirtschaften überall kommt, durch die Entwicklung der Landwirtschaft als Nahrungsmittelwirtschaft, Energiewirtschaft und Rohstoffwirtschaft, durch die Biomassenutzung, die energetische und industrielle Biomassenutzung, dass dieses tatsächlich in der Breite stattfindet. Es ist, wie gesagt, nicht zwangsläufig. Das Thema unserer Tagung ist stark geprägt von diesem Problem, wie man hier die richtigen Gestaltungsansätze macht. Denn wenn Sie sich die verschiedenen Konferenzen, die ja aus dem Boden sprießen geradezu, über erneuerbare Energien oder über Bioenergie anschauen, alleine im nächsten 2-3 Monaten gibt es 5 oder 6 weitere Tagungen mit einem im Wesentlichen austauschbaren Programm. Wie auch im letzten Vierteljahr. Kraftstoff der Zukunft und das und das und das und immer. Dann werden ein paar Techniken vorgestellt. Es wird dann die ganze Palette runtergemacht und dann wird welche Einführungsprobleme es tatsächlich gibt, vor dem Hintergrund administrativer Hemmnisse, vor dem Hintergrund der Gesetzgebung, vor dem Hintergrund eines vermachteten Kraftstoffmarkts, wird selten erörtert, weil dann tritt man unter Umständen einigen schon zu nah, vor allem wenn diese einigen noch zu den Veranstaltern mitgehören. Und dann werden die verschiedenen Techniken diskutiert, und vorgestellt, das mag auch alles informativ sein, aber es berührt nicht die Kerne des Problems, mit dem wir es zu tun haben. Die Konferenzen, wie wir sie machen, dienen der Weiterentwicklung an den Nervpunkten, um die es hier geht. Vor dem Hintergrund der klaren Zielsetzung der Ablösung herkömmlicher Energieversorgung durch erneuerbare Energien und dabei mit einem besonderen Stellenwert der Bioenergie. So, und diese Nicht-Zwangsläufigkeit einer Dezentralisierung, einer Revitalisierung der Landwirtschaft, einer Regionalisierung von Kraftstoffproduktion aus Bioenergie, diese Zwangsläufigkeit müssen wir erkennen, um eine Kopie der landwirtschaftlichen Entwicklung, der Globalisierung der landwirtschaftlichen Entwicklung vermeiden zu können. Denn diese globalisierte landwirtschaftliche Entwicklung ist immer noch auf der Hitliste. Man braucht sich nur, und zwar neuerdings sogar, man braucht sich nur die WTO-Verhältnisse anzuschauen und den WTO-Vertrag anzuschauen. Seit 1994 gibt es das WTO-Abkommen. Die meisten Länder haben es mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ratifiziert. Und eines der zentralen Ziele dieses neuen WTO-Abkommens ist die Gleichsetzung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und zwar ausnahmslos, mit industriellen Erzeugnissen und mit Dienstleistungen. Und dieses läuft so selbstverständlich über die Lippen bei vielen. Die Liberalisierung. Liberalisierung des Weltagrarmarktes. Nur, was heißt das? Diese Liberalisierung des Weltagrarmarktes macht die Rechnung ohne den Wirt. In vielfacher Beziehung. Es ist der Versuch, Naturgesetze zu ignorieren und Marktgesetze ihnen überzuordnen. Nur eines ist klar, Marktgesetze kommen und gehen. Naturgesetze, die können so oder so sein. Naturgesetze haben keine große Flexibilität. Sie haben höchstens eine gewisse Duldsamkeit. Und wenn man diese Duldsamkeit überstrapaziert, steckt die Natur irgendwann zurück. Dann schlägt sie aber wahllos und furchtbar zurück. Und sie trifft Schuldige wie Unschuldige. Das ist eben das Wahllose daran. Und der Versuch, industrielle Erzeugnisse mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gleichzusetzen, ist in mehrfacher Hinsicht ausweglos. Denn man kann landwirtschaftliche Produktionsfläche nicht vermehren. Man kann höchstens eine zunichte machen, durch Bodenermüdung und durch Wasserentzug und so weiter. Aber man kann es nicht vermehren. Und das jedenfalls, man kann vorhandene vielleicht wieder fruchtbar machen, aber das, was insgesamt potenziell da ist, lässt sich nicht vermehren. Zweitens, man kann landwirtschaftliche Produktionsflächen nicht verlegen. Man kann höchstens einige aufgeben und andere nutzen, aber man kann keine verlegen. Das kann man alles mit industriellen Produktionsstätten tun. Und drittens, der Produktivitätsfaktor ist nie nur die Ausbildung der Leute und ihr Maschineneinsatz und ihr Organisationsgrad. Der Produktivitätsfaktor ist immer auch die Natur. Diese Natur ist aber niemals gleich. Sie ist zwangsläufig unterschiedlich auf diesem Erdball. Ein Marktgesetz kann aber nur funktionieren auf dem Prinzip theoretisch erreichbarer Gleichheit. Da diese Gleichheit nicht mal theoretisch erreichbar ist, praktisch ist es schwer, das theoretisch Erreichbare auch zu erreichen, aber bezogen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse ist es nicht mal theoretisch erreichbar. Eine Gleichheit von Produktionsbedingungen zu erzielen, aufgrund unterschiedlicher Bodenverhältnisse, Regen, also weil die Natur eben unterschiedlich ist. Unterschiedliche Sonneneinstrahlung, Wasserverhältnisse und so weiter. Und daraus ergibt sich zwangsläufig, würde dieser Liberalisierungsidee weiter gefolgt werden, dann ergibt sich daraus früher oder später überall bei Durchsetzung dieses Dogmas, dass mehr und mehr Landwirtschaften in den von der Natur weniger begünstigten Flächen zugrunde gehen, nicht mehr mithalten können. Und diejenigen, die einen natürlichen Vorteil haben, auf die sich die gesamte Weltproduktion mehr und mehr konzentriert, mit der Folge, dass es hier wegen Übermüdung, Überbeanspruchung der Böden irgendwann auch zu Ende sein könnte. Und was ist dann? Das heißt, diese WTO-Prinzipien sind Versuche der Übertragung eines Wirtschaftsdogmas, ohne den Gegenstand, auf den man das übertragen will, genau zu kennen. Es ist der Anspruch moderner Ökonomen, über alles besser Bescheid zu wissen, ohne Kenntnis des Gegenstands. Es gibt einen neuen Begriff dafür, SABVA, S-A-B-V-A, der gewissermaßen für solche ökonomischen Berater anwendbar ist. SABVA steht für sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Oder wie es feststellbar ist, wie es selbst war, oder wie es sich niederschlägt in der einen Geschichte des Ballonfahrers, der irgendwann mal in die Luft stieg und dann kam ein kräftiger Seitenwind und er wird in eine Nebelbank getrieben und dann muss er irgendwann landen und nachdem er gelandet ist auf einem ihm unbekannten Gelände und er sieht dort einen stehen, da fragt er den, wo bin ich hier? Und die Antwort ist, komm auf dem Acker. Und die Antwort zeigt drei Dinge zugleich. Erstens, sie war absolut präzise. Zweitens, trotzdem konnte man mit ihr überhaupt nichts anfangen. Und drittens, der die Antwort gegeben hat, war einer dieser modernen Ökonomen. Die Reduzierung alles von allem auf das kleinste denkbare Karo, das man mit bloßem Auge erkennen kann, nämlich den segmentierten, partikularisierten, isolierten, wie immer man das nennt, Kostenvergleich mit einem anderen kleinen Karo. Ohne die Umweltbedingungen im weitesten Sinne überhaupt angemessen reflektieren zu können oder reflektiert zu haben. Das kann nicht gut gehen. Das geht ein paar Jahre gut, recht oder schlecht, aber dann irgendwann nimmt es ein böses Ende. Das ist die Situation, mit der wir es zu tun haben. Und daraus ergibt sich auch auf dieser Tagung das Referat etwa von Frau Fouquet, denn wir sind dabei, gegenwärtig zu entwickeln, seitens Eurosolar und des Weltrats für erneuerbare Energien, ein Zertifizierungskriterium, das wir in Anspruch nehmen müssen, auch und nicht zuletzt für die Gesetzgebung, ein Zertifizierungskriterium, wo die Herkünfte der Biomasse eine entscheidende Rolle spielen, bei der Frage, inwieweit diese bei Förderprogrammen oder bei Markteinführungsprogrammen, die politisch gesetzt sind, berücksichtigt werden können und müssen. Ich halte das für unumgänglich. Dieses Problem wird mehr und mehr deutlich werden, denn gegenwärtig haben wir eben die Weltöldiskussion. Wir müssen damit rechnen, dass die Preise steigen und steigen und steigen. Wir müssen und können damit rechnen, dass über kurz oder lang es eine jähe Krise gibt, die dann aber nicht die normale Erschöpfung widerspiegelt, sondern einen politischen Vorgang widerspiegelt. Die Ölpipeline vom Kaspischen Meer, um nur ein Beispiel zu nennen, zum Mittelmeerhafen Ceyhan, die vor ein paar Jahren in Betrieb genommen worden ist, die als strategische Pipeline gilt, wird rund um die Uhr von 10.000 Soldaten bewacht. Nichts davon von dem Sold, diese Note steht in einer Energierechnung. Der Raffineriekomplex in Saudi-Arabien, der größte dort, der vor einer Woche beinahe Objekt eines Selbstmordanschlags geworden wäre, was in letzter Minute verhindert werden konnte, ist rund um die Uhr von 7.000 Soldaten bewacht. Auch das steht in keiner Energierechnung. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Das heißt, es kann jäh zu Unterbrechungen kommen. Und dieses bedeutet, die Angst greift um sich und die Energiesicherheitskategorie rückt in den Vordergrund. Das ist ganz offensichtlich. Ich behaupte, sie wird die Diskussion über die Liberalisierung, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat, ablösen, und zwar mit großer Geschwindigkeit ablösen. Und Energiesicherheit und Liberalisierung der Energiemärkte im globalen Maßstab stehen im Widerspruch zueinander. Es ist beides zusammen nicht vereinbar. Und genau das werden wir verfolgen können und das Augenmerk auf die Bioenergie kommt. So, jetzt kommt das Augenmerk auf die Bioenergie und jetzt stürzen sich viele von heute auf morgen auf dieses Gebiet, ohne die Diskussionen, die die Protagonisten auf diesem Gebiet, auch in der Praxis, in den letzten Jahren geführt haben, ohne die Diskussionen zu kennen. Das heißt, sie machen es sich zu einfach. Und sie strömen jetzt in diesen Sektor mit den herkömmlichen Energiekategorien, dem herkömmlichen Systemdenken und denken Herkunft ist doch egal. Und ob man jetzt Öl oder ob man Erdöl oder ob man Pflanzenöl hat, wenn man es mal hat, dann geht es gewissermaßen nach demselben Stiefel. Und wie es angebaut wird, wo es herkommt, ist relativ doch scheißegal. Es geht nur noch angeblich nur nach den Kosten und so weiter und so weiter. Genau das strömt jetzt hinein, obwohl eines klar ist. Die Bioenergie und die darin liegenden Chancen für die Landwirtschaft als dauerhaft wieder wachsender Faktor in der Rolle als Energie- und Rohstoff wird neben der Nahrungsmittelproduktion, dieses setzt eine, sag mal, ein breites Wissen voraus. Es ist das komplizierteste Gebiet der erneuerbaren Energie. Keine Frage. Es ist komplexer als die fossile Energieversorgung. Es ist komplexer als die Photovoltaik. Komplexer als die Windenergienutzung. Und nur wenn man dieser Komplexität im Einzelnen gerecht wird, besteht die Chance, A, das gesamte wirkliche Potenzial zu erkennen und nicht nur mit kleinen Potenzialgrößen zu operieren. Und diese Potenzialdiskussion ist von großer Relevanz, denn je kleiner das Potenzial angenommen wird, desto geringer die politische Aufmerksamkeit, desto mehr greift in der Öffentlichkeit die These der Unverzichtbarkeit, koste es, was es wolle, auch weiterer fossiler oder gar atomarer Energienutzung. Deswegen muss man optimistische, sagen wir mal, breit angelegte Potenziale erkennen, und die Breite des Bioenergiepotenzials ergibt sich daraus, dass alle verschiedenen Fraktionen der Bioenergie tatsächlich ins Spiel kommen und nicht nur eine. Eben nicht nur Pflanzenöl und nicht nur Biogas, Bioethanol und Sandfüll, dass die alle, aber wenn sie alle zum Zuge kommen sollen, heißt das, dass wir alle etwas unterschiedliche Bedingungen haben, dass wir darauf hinauslaufen müssen, zwangsläufig, wenn nicht das eine untergebuttert werden soll oder vernachlässigt werden soll zugunsten einer einen Sache, die dann einseitig verfolgt wird und wo dann einseitige Nutzungsstrukturen oder Anbaustrukturen sich durchsetzen, dass man logischerweise auch die Fördersysteme anfangen muss zu differenzieren. Wie wir es beim Erneuerbaren Energiegesetz im Stromsektor getan haben. Denn dort ist ja eben, das war der Qualitätssprung gegenüber dem Stromeinspeisungsgesetz von 1991, dass man im Jahr 2000, dass wir dann dazu übergegangen sind, die verschiedenen Varianten oder Optionen erneuerbare Energien unterschiedlich zu vergüten, weil der Stand der Entwicklung und damit der Kosten unterschiedlich war. Und das wird bei der Bioenergie auch teilweise der Fall sein. Und für eine gewisse Zeit der Fall sein. Dem muss man Rechnung tragen, damit sich nicht alles auf eine Bioenergie stürzt und die anderen vernachlässigt werden. Das ist also eine Anforderung dabei. Und das Zweite ist, man muss aufpassen, dass der ökologische Ansatz, der auch die Sympathie vermittelt, dass der nicht vor die Hunde geht. Ich habe das schon eingewandt bei dem Erneuerbaren Energiegesetz, bei der Novelle, wo es im Jahr 2004 und konnte noch nicht allzu weit damit vorstoßen bei den Beratungen, außer einem Punkt, ich habe mich dagegen gewehrt damals, erfolgreich, dass man die größten Begrenzung der Kapazitäten über 5 Megawatt einfach ausweitet bei der Verstromung von Bioenergie. Warum? Ich habe gesagt, das ist im Moment die einzige denkbare Vorsorge, die wir ergreifen können, um zu verhindern, dass vielleicht 20, 25, 30 Megawatt Anlagen entstehen, die dann aber gespeist werden mit Holzlieferungen, zum Beispiel aus Russland, von abgeholzten Wäldern, wo keine Nachbeforstung stattfindet und damit das Stichwort erneuerbare Energie eigentlich nicht anwendbar ist. Denn Bioenergie ist nur dann erneuerbare Energie, wenn dem, was entnommen wird, auch entsprechendes Nachpflanzen unmittelbar in der gleichen Größenordnung gegenübersteht. Sonst ist es keine erneuerbare Energie, sondern nur theoretisch erneuerbar, aber nicht keine praktizierte erneuerbare Energie. So, und wenn ein sowas durchkommen würde, sowas Praxis würde und dann ein Fernsehbericht darüber, über einen solchen total versteppten Wald, und der ökologische Ansatz ist zum Teufel. Und solche Fördergesetze können kaum noch gehalten werden. So, dasselbe gilt für andere Dinge. Dasselbe gilt für die Art und Weise, wie Bioethanol teilweise noch oder großenteils noch in Brasilien gemacht wird. Oder, das habe ich erst letzte Woche mitbekommen, als ich in Australien war, wo mir die Australier erzählt haben, und zwar solche, die äußerst positiv eingestellt sind und offensiv gegenüber erneuerbaren Energien oder für erneuerbare Energien, dass die gesagt haben, in Indonesien werden gegenwärtig tropische Regenwälder abgeholzt und zwar in rauen Mengen ersetzt durch Palmplantagen, um dann mit diesem Palmöl auf die Märkte zu gehen. Dieses ist ein Ansatz, der jedenfalls der Bioenergie seine ökologische Qualität nimmt, im Weltmaßstab. Das ist ganz klar. Also muss hier Vorsorge getroffen werden. Solche Dinge können nicht passieren. Sie müssen ausgeschieden werden und darauf darf man nicht erst warten. Das muss man von vornherein in die Gestaltungsansätze einbringen und gleichzeitig eben den dritten großen Anforderungspunkt bewältigen. Wie kann verhindert werden, dass das in denselben Strukturen wie den herkömmlichen nur stattfindet und damit die große Chance, die Bioenergie zu nutzen, um der Landwirtschaft insgesamt wieder Auftrieb zu geben, und zwar breit gestreut, dass diese Chance tatsächlich genutzt wird. Sie kann nämlich nur genutzt werden, wenn man den Zweit-, Dritt- und Viertnutzen der Bioenergie in integrierter Form in die Landwirtschaft einbringt. Das heißt, dass man nicht nur Produzent von irgendeinem Rohstoff für die oder die oder die Biokraftstoffvariante ist, sondern indem das, was aus dieser Produktion, aus der Produktion heraus erfolgt, herkömmlicher Produktion über Lebensmittel, zu viel Lebensmittel, Reststoffverwertung oder die Nutzung in dem Kreislauf der Bioenergieproduktion, die Nutzung der dann anfallenden Reste wiederum für Wärme, für als Düngemittel oder für Strom. Das heißt, diese integrierten Nutzungsformen, die letztlich einem einer Zentralisierung entgegenstehen, die aber die Sache ökonomischer machen und zugleich ökologischer, die müssen im Vordergrund der Orientierung auf die Bioenergie stehen, damit sie nicht auf dem Wege dahin in falsche Hände geraten, anfängt zu stolpern und ihre öffentliche Legitimation zu verlieren. Ich hoffe, dass wir auf dieser Tagung eine Reihe von wesentlichen Eckpunkten passieren und das, was bei uns diskutiert wird, ist immer, und zwar nicht spuren- oder folgenlos, in die Gesetzgebung eingeflossen. Dafür stehen die Hauptakteure von Eurosolar. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Mascher.